So, schauen wir mal gerade. Ich habe eine kurze Geschichte für euch Kinder mitgebracht. Das heißt, wenn ihr wollt, könnt ihr nach vorne kommen. Außer ihr wollt da sitzen bleiben, aber kommt ruhig nach vorne. So, ich habe euch was mitgebracht, beziehungsweise gerade aus der Garderobe geholt, einen Regenschirm. Gucken wir mal, der ist schon ein bisschen kaputt. Ich weiß gar nicht, weiß jemand, wem der gehört? Scheinbar nicht, okay. So, ein Regenschirm. Und zwar möchte ich euch erzählen von Max. Und Max, der war nämlich zu Hause bei sich, es wurde Abend. Und auf einmal wurde es draußen ganz laut, immer so und Blitze kamen vom Himmel, es hat gewittert. Kennt ihr das? Habt ihr schon Gewitter erlebt? Mögt ihr das oder habt ihr da so ein bisschen Angst davor? Ist es, wie geht's euch da, wenn Gewitter ist? Sagt ihr, das ist... Ich kenne Leute, die finden das total toll. Und ich kenne Leute, die kriegen dann ganz viel Angst und verstecken sich irgendwo in der Wohnung oder machen ganz laute Musik an, weil sie so viel Angst haben davor. Die Katzen machen das auch, genau. Ich kenne auch unsere Hunde, die wir hatten, die sind auch immer, wenn es dann laut gedonnert hat, haben die sich versteckt. Genau. Bei mir ist es immer so unterschiedlich. Ich mag es eigentlich, wenn es so richtig stark regnet und draußen blitzt und donnert, dann stelle ich mich gerne auf den Balkon draußen, irgendwie mit einer Tasse heißem Kakao und stelle mich hin und rieche den Regen und schaue mir an, wie das draußen ist. Der Max, von dem ich euch erzählen will, der hatte eher Angst davor. Und war zu Hause und es hat immer mehr geblitzt, gedonnert. Und irgendwann dachte er sich, okay, ich muss mal zu meiner Mama gehen. Weil wenn man Angst hat, dann ist die Mama immer ein guter Ansprechpartner. Und deswegen ist er zu Mama gegangen und meinte, Mama, ich habe voll Angst, darf ich heute bei dir im Bett übernachten? Und die Mama hat überlegt, was mache ich denn jetzt? Und was sage ich denn jetzt? Und sie hat gesagt, Max, also das ist ganz schwierig, weißt du? Nämlich, dein Papa, der ist schon in dem Bett bei mir, der schläft da schon, da ist gar kein Platz mehr für dich. Und Max hat überlegt und sagt, boah, das ist aber ein Schisser, dass der bei dir im Bett schlafen muss beim Unwetter. Und auf einmal war bei Max alles wieder gut, weil er sich dachte, boah, also wenn der Papa so viel Angst hat, dass er bei der Mama im Bett schlafen muss, dann brauche ich da nicht auch noch sein und dann kann ich bei mir im Zimmer sein und alles wird gut. Ich fand das interessant, so als ich das gehört habe, weil es doch sehr unterschiedliche Möglichkeiten gibt, wie wir mit Angst umgehen können. Wir können, wenn es regnet, können wir uns einen Regenschirm holen. Wenn wir Angst haben, dann gibt es meistens und dann helfen uns Leute, zu denen wir hingehen können. Das kann die Mama sein. Wir können auch mal beten, wir können singen. Viele Leute, wenn sie Angst haben, singen Lieder und dann wird es besser. Manche Leute bewegen sich, manche Leute setzen sich hin. Und das ist ganz unterschiedlich. Und ich wünsche euch einfach, dass ihr Menschen habt, wo ihr, wenn ihr mal Angst habt, hingehen könnt. Dass ihr euch traut, zu Mama zu gehen oder zu Papa zu gehen. Und dass ihr vielleicht erlebt, boah, eigentlich gibt es andere, die sind voll die Schisser und ihr seid aber mutig und tapfer. Und ich weiß nicht, wie es bei euch zu Hause ist, wenn Unwetter ist, aber ihr könnt ja mal den Papa und die Mama fragen, wie es denen geht dabei. Das war so ein kurzer Gedanke als Geschichte und mal schauen, vielleicht gibt es ja demnächst wieder ein Unwetter. In letzter Zeit hat es ja immer mal wieder geblitzt und gedonnert. Vielleicht macht ihr euch dann auch mal eine Tasse warmen Tee oder Kakao und stellt euch einfach draußen vor die Tür und guckt dem Regen zu und denkt euch, eigentlich gar nicht so schlecht. Das war der Gedanke für heute und mit diesem Gedanken, keine Angst zu haben, geht es jetzt weiter und ihr dürft natürlich gerne zuhören, aber schauen wir mal, ob die Großen das auch verstehen, was ich denen sagen möchte. Magst du den zumachen? Perfekt, Dankeschön.
So ein Schisser, der Papa muss bei der Mama im Bett schlafen. Ich möchte in der Predigt heute mit euch ins Alte Testament gehen und in eine Geschichte eintauchen, die zur Zeit der Wüstenwanderung spielt. Ich werde den biblischen Text nicht komplett vorlesen, aber ihr könnt das vierte Buch Mose aufschlagen, wenn ihr so ein bisschen folgen wollt, Kapitel 13 und 14. Ja, genau. Viertes Buch Mose, Kapitel 13 und 14. Diese beiden Kapitel werden wir ein bisschen folgen. Und vielleicht zur Einordnung, wir befinden uns noch gar nicht lange nach dem Auszug aus Ägypten. Und das ist wichtig, damit wir diese Geschichte verstehen können, die ich jetzt für euch so ein bisschen entfalten möchte. Es ist noch nicht die 40 Jahre her, die die Israeliten anschließend wandern waren. Es ist gerade mal ein paar Monate her, dass das Volk aus Ägypten geführt wurde. Und ungefähr 2 Monate, nachdem die Israeliten Ägypten verlassen haben, schlagen sie ihr Lager am Berg Sinai auf. Gott begegnet Mose auf eine atemberaubende Art und Weise. Sein Angesicht strahlt und die Leute können ihn gar nicht richtig anschauen. So hell ist das. Und 11 Tage... nachdem das Volk den Berg Sinai wieder verlassen hat, mit den 10 Geboten jetzt, sendet Mose Botschafter aus, um das Land Kanaan zu erkundigen. Gott hatte das nicht geplant, eine lange Wüstenwanderung zu haben. Manchmal sind wir versucht zu sagen, ja, 40 Jahre, das musste halt sein, aber nein, das musste überhaupt nicht sein. Gott hatte den Plan, sie schnell in das Land zu bringen, das er für sie vorbereitet hatte. Er hatte einige Etappen vorgesehen unterwegs, zum Beispiel den Berg Sinai mit den 10 Geboten. Aber er hatte nicht von vornherein vor, so lange mit dem Volk unterwegs zu sein. Und so kommen sie jetzt also zu diesem Land, das Gott ihnen verheißt. Und jetzt geht's los. Mose wird ganz praktisch und sagt, von jedem der 12 Stämme einen Vertreter. Und die sollen jetzt in dieses Land gehen. Und der Auftrag an die Leute, so können wir lesen, war klar. Sie sollen sich die Beschaffenheit anschauen, was sehr hilfreich ist, wenn man ein Land erobern möchte. Sie sollten schauen, ob die Leute dort stark oder schwach bewaffnet sind, ob es viele oder wenige sind. Auch sehr bedeutend, wenn man das Land erobern möchte. Und sie sollten sich ansehen, ob die Städte befestigt sind und der Boden fruchtbar ist, mit dem ausdrücklichen Auftrag, bringt Kostproben mit. Das war der Plan. Das war das, was der Auftrag war. Wir finden es so um Vers 20 rum. Bringt Kostproben der Früchte des Landes mit. Zu jener Zeit wurden nämlich gerade die ersten Trauben reif. Das war die Aufgabe. Und 12 Mann machen sich auf den Weg und wir finden eine bekannte Person auf dieser Liste, die es gibt. Und das ist der Name Kaleb. Ich denke, die meisten haben ihn schon gehört. Wir finden aber auch eine Person dort nicht auf der Liste und das ist der Josua. Vielleicht etwas irritierend in diesem Moment. Der Name Josua wird nicht erwähnt am Anfang bei den 12 Männern, die ausgesandt werden. Es fällt nur der Name Hoschea, der Sohn Nuns. Doch bevor Mose dann die Leute losschickt, sagt er zu diesem Hoschea, komm mal her, ich gebe dir jetzt einen neuen Namen. Das passiert genau in dem Moment, wo Mose sie losschickt, sagt er, ich gebe dir von jetzt an den Namen Josua. Das bedeutet, der Herr ist die Rettung. Das heißt, es ist so, als ob Gott hier noch einmal eine Überschrift setzt über die Geschichte und sagt, macht euch keinen Kopf über das, was ihr gleich sehen werdet da in diesem Land. Ich bin eure Rettung. Ich bin da für euch. Ich nenne sogar extra einen von euch 12 neu und um, dass er nicht mehr Hoschea, sondern Josua heißt, der Herr ist Rettung. Und in diesem Kontext ziehen die 12 Jungs los und untersuchen das Land in alle Richtungen 40 Tage lang. Es wird ausführlich beschrieben jetzt in den nächsten Versen, wo sie dahin laufen, was sie sehen und was sie sammeln. Und schließlich kommen sie zurück. Was sie dort vorgefunden haben, sind Granatäpfel, Feigen, diese sogenannte Kalebstraube, eine riesige Weinrebe an einem Stock befestigt, den zwei Männer tragen müssen. Ich denke, ihr kennt dieses Bild. Eine kleine Randbemerkung: Das israelische Tourismusministerium hatte lange Zeit genau dieses Bild gewählt als ihr quasi Wappen. Zwei Männer, die genau eine riesige Rebe tragen. Und es ist ja auch einladend, was hier beschrieben wird. Kommt dahin, wo Milch und Honig fließen. Wie diese Geschichte nun aber weitergeht, habt ihr wahrscheinlich auch schon gehört. Im Zeitungsstil hätte die Schlagzeile damals wahrscheinlich gelautet: Alarm, wir haben nur zwei mutige Männer. Oder: Schlechte Botschaft aus dem Land, in dem Milch und Honig fließen, sie fressen uns wie Brot. Wenn wir im Zeitungsstil weitermachen würden, dann würden wahrscheinlich manche Zeitungen heutzutage das ausschmücken. Ich habe mir mal so ein paar Sachen überlegt, was könnten denn heutige Redakteure sagen? Beispiel: Sie sind mindestens 3 Meter groß, sagte ein Zeuge, der sündhaft teure Sportschuhe kaufte, damit er schneller wegrennen kann. Ein anderer berichtete: Die zerlegen uns wie Dinosaurier ein Päckchen Salami. Oder: Die Pflanzenwelt ist phänomenal, räumt ein weiterer ein. Ein Senfkorn ist dort so groß wie eine Kanonenkugel, aber die Einwohner zerreißen uns in der Luft. Das sollten wir nicht vergessen. Es fließen zwar Milch und Honig, aber wenn wir dahin gehen, dann wird wahrscheinlich auch viel Blut fließen. Unser Blut, und das wollen wir nicht. So oder so ähnlich waren die klaren Aussagen von 10 der Kundschaftern, die zurückkommen. Und das Volk ist entsetzt. 4. Mose 14, Vers 1, da schrien alle Israeliten laut auf und weinten die ganze Nacht hindurch. Das Volk ist entsetzt und es folgt jetzt und reagiert mit Verwünschungen gegen Mose. Und man könnte eigentlich sagen, sie reagieren mit den üblichen Verwünschungen gegen Mose. Und das muss man sich mal vorstellen. Die waren gerade mal 3 Monate unterwegs. Und schon kann man sagen, die üblichen Verwünschungen gegen Mose. Erinnert ihr euch? Immer wieder ist das passiert, dass es nicht genau so gelaufen ist, wie sie sich vorgestellt haben. Und dann war einer der Buhmann, nämlich Mose. Du hast uns doch aus Ägypten geführt, wären wir doch dort geblieben. Besser wäre es, wir kämen in der Wüste um, als dass wir in dieses Land gehen, ist der Tenor der Menschen. Das war die Botschaft von 10. Sie haben berichtet von diesen großen Menschen, die sie dort gefunden hatten, die zu Anak gehörten, die Anakiter. Und die waren wahrscheinlich wirklich ein ganzes Stückchen größer, als ich es mit meinen 1,72 Meter Körperlänge bin. Wir sind wie Heuschrecken in ihren Augen. So lesen wir im 4. Buch Mose. Und doch sind 2 Männer ganz anderer Meinung. Josua und Kaleb sind die einzigen beiden, die an eine Chance glauben. Gott ist auf unserer Seite, sagen sie, die haben nicht die geringste Chance. Nur Josua und Kaleb glauben an Gottes Verheißung, dass er sein Volk ins gelobte Land führen wird. Und versuchen jetzt, Mose und das Volk mit ihrem Gottvertrauen anzustecken. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr versucht, andere von eurer Meinung zu überzeugen. Vielleicht gerade sogar von eurem Glauben zu überzeugen, von dem, was euch wichtig ist, wertvoll ist. Wie oft hat das schon funktioniert, dass ihr was gesagt habt und jemand anders sagt: Stimmt, absolut, ich gebe dir 100% recht, ab jetzt mache ich alles genauso, wie du sagst. Also ich habe das bis jetzt noch nicht wirklich erlebt. Vielleicht seid ihr da erfolgreicher, dann kann ich mal bei euch zur Schule gehen. Aber diese beiden versuchen alles und als die anderen 10 das hören, sagt die Bibel, da setzten sie boshafte Gerüchte in die Welt. Als sie hören, dass 2 Männer aufstehen, die sagen, vertraut doch eurem Gott, da belassen die 10 es nicht dabei, dass sie ehrlich berichten, denn das haben sie bisher, das können wir nachlesen, es sind viele Leute in den Städten, sie sind ziemlich groß und es ist schwierig, die Befestigungsanlagen sind gut, all das sind Fakten, die wahr sind. Bis hierhin haben sie die gleichen Fakten erzählt wie die anderen. Aber während 10 diese Fakten deuten und sagen, das schaffen wir nie, sagen 2, es gibt kein Problem, was Gott nicht bewältigen kann. Er wird uns das Land schenken, also worauf warten wir eigentlich noch? Aber als diese Aufforderung kommt und die Ermunterung, an Gott festzuhalten, da setzen die anderen boshafte Gerüchte in die Welt und sagen, das Land frisst uns auf und noch viel mehr, das Land frisst seine eigenen Kinder. Das sind krasse Aussagen, wenn man das mal so sich vorstellt. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich der Grund, warum am Ende Gott diese 10 Kundschafter bestraft. Nicht, weil sie Unglauben hatten oder unsicher waren, sondern weil sie das Volk verführt haben mit Lügen und boshaften Unterstellungen über dieses Land, was Gott ihnen schenken wollte. Die Folge der Lügen wird schnell klar. Es kommt zum Eklat. Das Volk murrt und eine Splittergruppe wiegelt auf. Ihre Ziele sind klar. Wir suchen uns einen neuen Anführer, einen neuen Hauptmann, der uns zurück nach Ägypten führt. Mose, Aaron, Josua und Kaleb reagieren verständlicherweise entsetzt. Wenn Gott ein Land verspricht, in dem Milch und Honig fließen, ist es sehr bedenklich, wenn man sich zurück nach der Sklaverei sehnt. Und sie setzen dann zu einer Rede, wenn Gott mit uns ist, werden wir sie wie Brot fressen. Das steht wirklich so in der Bibel. Es ist spannend zu sehen, welche Formulierungen manchmal die Bibel hat. Es heißt, dann werden wir sie wie Brot fressen. Und an der Stelle jetzt ist das Volk so aufgebracht, dass sie beschließen, Josua und Kaleb umzubringen. Stell dich das mal vor, es ist ein paar Monate her, dass sie aus Ägypten geführt worden sind. Mit diesen 10 Plagen, mit diesen 10 Wundern, den 10 Machterweisungen Gottes über die ägyptischen Gottheiten. Es ist nur kurze Zeit her, dass sie am Sinai waren, 2 Wochen ungefähr, und Gott die Treue rauf und runter geschworen haben. Gut, 2 Wochen plus die 40 Tage, die sie unterwegs waren. Aber jetzt sind sie so weit, dass sie sagen, wir gehen wieder zurück nach Ägypten. Wir wählen uns einen neuen Hauptmann und als 2 aufstehen und sagen, lasst uns doch auf Gott vertrauen, entscheiden sie, die bringen wir zur Ruhe, die bringen wir um. Und was passiert jetzt? 4. Mose 14, Vers 9. Josua und Kaleb sagen, seid nur nicht widerspenstig gegen den Herrn und fürchtet euch nicht vor dem Volk dieses Landes, denn wir werden sie verschlingen wie Brot. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen, mit uns aber ist der Herr, fürchtet euch nicht vor ihm. Die Antwort, Vers 10, da sagte die ganze Gemeinde, dass man sie steinigen solle. Wo Lügen und falsche Beschuldigungen nicht funktionieren, müssen härtere Maßnahmen ergriffen werden. Das Volk will die Sache selbst in die Hand nehmen, beginnt Steine aufzuheben, doch in diesem Moment greift einer ein. Es schreitet einer ein im wahrsten Sinne des Wortes und es heißt, aber die Herrlichkeit des Herrn erschien bei der Stiftshütte vor allen Kindern Israels. Gott selber kommt und greift ein. Er lässt die, die zu ihm gehören, nicht im Stich. Er hätte auch einfach einen Engel schicken können oder ein Schutzschild vor Josua und Kaleb aufbauen können, dass die Steine wieder wegfliegen. Aber das ist ihm zu wenig. Gott rettet die, die ihm vertrauen und möchte, dass alle sehen, dass er selber da ist. Und er sagt dann, wie lange wird mich dieses Volk noch verachten? Wie lange wollen sie mir nicht vertrauen, trotz all der Wunder, die ich für sie getan habe? Und hier können wir gut einen Bezug zu Jesus und dem, was wir im Neuen Testament lesen, herstellen. Es kommt nicht auf die Wunder an, die Jesus tut. Die Pharisäer und Schriftgelehrten fordern sie ständig und sagen, wenn du nur ein Wunder machst, glauben wir dir. Und was macht Jesus? Wunder um Wunder um Wunder. Und sie glauben doch nicht und wollen ihn, genau wie damals Josua und Kaleb, steinigen. Gott spricht hier dann weiter. Ich will sie verstoßen und durch eine Seuche umkommen lassen. Dich aber, und jetzt wendet er sich Mose zu, dich aber will ich zu einem großen Volk machen, das größer und mächtiger ist als sie. Na, wenn das mal keine katastrophale Situation ist, in die sich das Volk hier hineingebracht hat. Noch vor 41 Tagen waren sie alle begeistert. Hurra, unsere Kundschafter ziehen los, mit was für Berichten sie wohl aus dem Land zurückkommen werden. Dann kamen sie zurück, erzählten von diesen Riesen und die Stimmung hat sich komplett gedreht. Und ich muss sagen, ich erschrecke ein Stück weit vor diesem Gott, der hier dargestellt wird. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ist das nicht erschreckend? Dass es ihm so ernst ist, ob seine Leute ihm vertrauen oder nicht? Der, der sie aus Ägypten geführt hat, der immer wieder Wunder um Wunder getan hat, sagt jetzt, wie lange wird mich dieses Volk noch verachten? Wie lange wollen sie mir nicht vertrauen, trotz all der Wunder, die ich unter ihnen getan habe? Sie sollen alle umkommen. Ich weiß nicht, was ihr momentan für Riesen in eurem Alltag habt und wie groß die sind. Ob ihr manchmal so Riesen habt, die haben vielleicht so diese Größe und dann sagt ihr, ha, dich kriege ich locker weg. Vielleicht gibt es auch größere. Und ich kenne solche Riesen und die sind größer als ich und da verliere ich manchmal den Mut. Und dann denke ich mir, ja, bei Josua war das ja schön und gut, aber bei mir? Ob Gott mir hilft? Und um es mal vorsichtig auszudrücken, das passt Gott nicht, wenn wir so denken. Gott möchte, dass wir uns auf ihn verlassen. Und deswegen setzt er immer wieder Leute in unser Leben, die uns ermutigen. Verlass dich auf Gott. Gib nicht auf. Denn es ist Gott wirklich ernst, dass wir an ihm festhalten und ihm vertrauen. Mose, der bekommt das alles mit, was hier gerade abläuft. Und er sieht, wie Josua und Kaleb fast umgebracht werden. Dann erscheint Gottes Herrlichkeit und jetzt spricht Gott mit ihm und sagt, wir machen Schluss mit diesem Volk ein für alle Mal. Ich lasse eine Seuche kommen und weißt du, Mose, du bist der Mann. Dich nehme ich und dich richte ich auf zu einem noch viel größeren und mächtigeren Volk, als es dieses Volk hier jemals werden würde. Überlegt mal, wie hättet ihr an Moses Stelle reagiert? Ich meine, ihr wisst, wie die Sache ausgeht. Aber stellt euch mal vor, der Gott des Himmels und der Erde sagt, Schluss damit, wir machen Schluss mit diesem Volk, das hat alles keinen Sinn und ich mache dich und deine Familie zu meinem Volk. Ich glaube, der alte Mose, der den Ägypter erschlagen hat, der wäre wahrscheinlich begeistert gewesen, hätte gesagt, jawohl, Deal, Gott, ich schlage ein, ich bin dabei, mach mich zu deinem Volk, läuft. Aber dieser Mose hier macht etwas ganz anderes. Er erweist sich als Freund Gottes. Er ist hier so ähnlich wie Abraham, der anfängt mit Gott, um Sodom und Gomorra zu feilschen. Und so redet dieser Mose jetzt mit Gott. Und er sagt ihm vor allem zwei Dinge. Er sagt ihm erstens, Gott, das kannst du nicht bringen. Weißt du eigentlich, was passiert, wenn du dieses Volk jetzt vernichtest? Du verlierst jegliche Glaubwürdigkeit, Gott. Die Völker um uns rum, die wissen alle, dass du uns aus Ägypten geführt hast und uns ein Land versprochen hast, wo Milch und Honig fließen. Und wenn du das jetzt nicht hinkriegst, dass wir in dieses Land kommen, dann werden die ganzen Völker sagen, ja, nicht einmal sein eigenes Volk hat er ins gelobte Land bringen können. Was bitte ist das denn für ein Gott? Mose packt Gott, und das tun erstaunlich viele Männer und Frauen Gottes in der Bibel. Er packt Gott bei der Ehre und sagt, das kannst du nicht machen, Gott. Wie stehst du denn da am Schluss? Und es ist ja schon irgendwie verrückt, so mit Gott zu sprechen. Aber scheinbar war es für die Menschen damals normal. Und das Zweite, woran Mose appelliert, ist die Gnade Gottes. Er erinnert Gott daran, dass er gesagt hat, ich bin der Herr, meine Geduld, meine Liebe und meine Treue sind groß. Und sagt jetzt Gott, gut, das hast du gesagt, dann zeig es auch. Das sind die beiden Dinge, an denen Mose sich festhält und sagt, vernichte das Volk nicht, bleib dem Volk treu, sonst verlierst du erstens deine Glaubwürdigkeit bei den anderen und schau mal Gott, es entspricht doch auch gar nicht deinem Wesen. Du bist doch so voller Gnade und Liebe und Barmherzigkeit. Könnt ihr euch vorstellen, in einer brenzligen Situation so mit Gott zu sprechen? Euch zu trauen, seinen ausgesprochenen Willen umzudrehen? Ich meine, Gott hat gerade zu Mose gesagt, wir reißen das. Wir zwei, wir sind das neue Dream Team. Komm, Mose, du und ich, wir machen ein neues Volk auf. Vielleicht habt ihr euch das auch schon mal gedacht. Ach, den Hauskreis oder die Jugendgruppe oder die Gemeinde oder die Arbeit, da müsste man mal ordentlich durchfegen. Und Gott sagt dir letztendlich genau das. Komm, wir zwei nehmen den Besen und fegen einmal kräftig durch, dass alles, was uns stört, weg ist. Doch anstatt zu sagen, ja prima, auf geht's, erweist sich Mose hier dem Herzen nach als jemand, der Gottes Wesen begriffen hat, der als Freund Gottes auftritt und sagt, Gott, mach das nicht. Und tatsächlich antwortet ihm Gott und sagt, ich werde ihnen vergeben, wie du gebeten hast. Und dann kommt etwas, was wir manchmal schwer hinkriegen mit unserer Art, wie wir mit Vergebung, Schuld und Sünde umgehen. Ja, Sünde kann vergeben werden, das ist völlig klar. Und wir haben es immer wieder in Liedern, in Texten, wo es uns begegnet. Aber vielleicht habt ihr das schon erlebt, manchmal muss man die Folge von Sünde trotzdem tragen. Und das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Manchmal denken wir, wir reparieren alles, was da passiert ist, mit einem, ja, sorry, tut mir leid, und hopsen dann tralala durch die Gegend weiter, als wenn nichts passiert wäre. Aber so funktioniert das nicht. Gott sagt, ich vergebe ihnen das schon. Aber so wahr ich lebe und so wahr die Erde erfüllt wird von meiner Herrlichkeit, sagt Gott, die Folge wird sein, dass keiner dieser Menschen das Land, das ich ihren Vorfahren mit einem Eid versprochen habe, jemals sehen wird. Und der Grund ist, sie haben meine Herrlichkeit und all die Wunder, die ich in Ägypten und der Wüste getan habe, miterlebt und mich trotzdem immer und immer wieder herausgefordert, indem sie meine Anweisungen nicht befolgten. Keiner von denen, die mich verachtet haben, soll das Land sehen. Gott vergibt ihnen die Sünde, aber die Folge dieser Sünde, die Folge dessen, dass sie sich selber bewusst entschieden haben, in dieses Land wollen wir nicht, lieber zurück nach Ägypten oder in der Wüste umkommen, das wird zu ihrem Verhängnis. Denn Gott geht darauf ein und sagt, wie ihr wollt, dann kommt ihr eben in der Wüste um. So eine kleine Erinnerung. Wir sollten vorsichtig sein, worum wir Gott bitten und was wir von ihm erhoffen. Er könnte es ernst nehmen. Im wahrsten Sinne des Wortes, Gott sei Dank, ist das hier aber nicht das einzige Bild, was wir von Gott haben. Denn ich begegne hier einem Gott, der eine Facette hat, die wir auch im Blick behalten müssen. Ein Gott, der nicht einfach nur Wunder und Gutes tut, damit unser Leben super einfach ist und alles gelingt. Sondern ein Gott, der möchte, dass wir immer mehr, immer zuversichtlicher unser Vertrauen in ihn setzen. Der uns dabei herausfordert, über unsere eigenen Grenzen zu gehen, wie bei einem Trainingsprogramm. Denn wenn man immer aufhört, dann, wenn es unangenehm wird oder anstrengend, wenn ich immer dann aufhören würde zu laufen, wenn ich anfange zu schwitzen, dann werde ich auch nie weiterkommen. Außerdem haben wir jemanden, der enttäuscht ist von Gott, nämlich von uns, nämlich Gott selbst, wenn wir seine Verheißungen in den Wind schlagen und sagen, dieses Problem ist so groß, also das schafft selbst Gott nicht. Natürlich würde keiner von uns sagen, das schafft Gott nicht. So sprechen wir es zumindest nicht aus. Aber wir finden dann andere Wege, um das deutlich zu machen und uns den Riesen in unserem Leben gar nicht erst zu stellen. Und ich glaube, das können wir alle ziemlich gut. Leider. Und doch gibt es Hoffnung. Es gibt eine Ausnahme, die hier in der Geschichte ganz klar benannt wird. Mein Diener Kaleb dagegen ist anders. Er hat stets treu zu mir gehalten. Ich will ihn ins Land bringen, das er schon betreten hat. Wir wissen, Josua ist die zweite Ausnahme. Das kommt später nochmal. Aber ich möchte hier bei Kaleb bleiben. Und wenn wir in der Luther-Übersetzung oder bei Schlachter und ähnlichen Übersetzungen nachschlagen, dann heißt es, aber meinen Knecht Kaleb, in dem ein anderer Geist ist und der mir völlig nachgefolgt ist, ihn will ich in das Land bringen, in das er gegangen ist. Was macht den Unterschied zwischen diesem Kaleb und den anderen Kundschaftern aus? Gott bringt es auf den Punkt, es ist ein anderer Geist in ihm. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon einmal näher mit Gottes Geist beschäftigt habt. Im Alten Testament, so wie hier, ist es eine erstaunliche Ausnahme, wenn ein Mensch Gottes Geist zugeschrieben wird. Priester, Könige und andere Propheten zum Beispiel bekommen Gottes Geist. Aber erst seit Pfingsten, und das ist genau das Atemberaubende, bekommt jeder Christ, der Gott nachfolgt, seinen Heiligen Geist. Im Römerbrief lesen wir, die Liebe Gottes ist ausgegossen in euer aller Herzen durch den Heiligen Geist. Und manchmal ist das für uns schon so selbstverständlich, dass uns das gar nicht mehr bewusst ist, was für eine Kostbarkeit dieser Geist Gottes, dieser andere Geist in uns ist. Denn dieser Geist verändert uns. Und das lesen wir im 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 7. Und das passt perfekt zu dem, was wir von Kaleb gelesen haben. 2. Timotheus 1, Vers 7, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit, einen anderen Geist, so wie Kaleb. Den Geist der Furcht, den haben wir bei diesen 10 Kundschaftern gesehen. Und der Geist der Furcht, der war so groß, dass sie sogar Geschichten erfunden haben, nur um zu vermeiden, in dieses Land reingehen zu müssen. Das erinnert mich an eine Kinderfreizeit, auf der ich vor einigen Jahren war. Irgendwie war es bei den Kindern gerade Trend, ein Horrorspiel auf ihren Handys zu spielen. Bei diesem Spiel ging es darum, dass man in der Ego-Perspektive durch einen dunklen Wald läuft und 8 versteckte Blätter finden muss, also Papierblätter. Dabei hat man eine Taschenlampe zur Verfügung, die mit der Zeit immer dunkler wird. Diese Taschenlampe fängt an zu flackern, weil es eine Gruselfigur gibt, die diese Person verfolgt. Und je mehr die Taschenlampe flackert, desto näher ist diese Person, und wenn man es nicht rechtzeitig schafft, dann wird man von dieser Person umgebracht. Das spielten die 8-, 9-, 10-, 11-Jährigen alle liebend gerne auf ihren Handys. Einige Tage später machten wir auf dieser Kinderfreizeit eine Nachtwanderung. Ich merke, ihr könnt euch schon vorstellen, was ungefähr passiert ist. Wir sind noch nicht mal bis zum Wald gekommen, vielleicht 100 Meter, und die Panik in den Augen der Kinder war zu sehen. Sie hatten unglaublich große Angst, dass diese Figur aus ihrem Handyspiel plötzlich hinter dem Baum hervorkommt und auch ihnen etwas Böses tun möchte. Und das ging so weit, dass wir einzelne Kinder dabei hatten, die immer laut geschrien haben und die immer wieder neu, zumindest Krach gemacht haben, sodass wir gesagt haben, Leute, wenn ihr nicht leise seid, dann brechen wir es nach 3 Minuten ab. Von uns aus, wir müssen die Nachtwanderung nicht machen, das ist für euch. Und ein Kind sagte allen Ernstes, ich bin lieber laut, als dass wir noch weiterlaufen. Lieber sorge ich dafür mit meiner Lautstärke, dass wir das Ganze hier abbrechen. Das ist der Geist der Furcht, von dem hier die Rede ist. Und auch in den Tagen, Wochen und Monaten nach der großen Enttäuschung damals 1844 haben viele Menschen lieber bewusst falsche Dinge hochgehalten, als an Gottes Verheißungen festzuhalten. Aber Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sagt Paulus hier ganz deutlich, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und plötzlich kann ich mir vorstellen, was es bedeutet, einen anderen Geist zu haben. Ich kann mir plötzlich vorstellen, dass das gar nicht so eine riesige Sache ist, wenn ich heute Nachmittag wieder zu Hause oder am Montag in der Arbeit bin. Was macht den Unterschied aus? Ihr habt keinen Geist der Furcht, wie ihn so viele Leute um euch haben. Leute, die nicht wissen, was die Zukunft bringt. Die nicht wissen, ob es am Ende gut ausgeht. Die nicht wissen, wie sie einen Gott, nachdem sich ihr Herz irgendwo doch sehnt, besänftigen, beruhigen, zu ihrem Freund machen können. Das wissen die Menschen nicht. Und doch sehnt sich jeder Mensch, sehen wir Menschen uns danach, irgendwie mit uns und Gott ins Reine zu kommen. Manche sprechen das laut aus, manche eher leise. Aber das ist das Sehnen von uns Menschen. Und das ist etwas, was nur wir als Nachfolger von Jesus wirklich vermitteln können. Hier braucht die Welt, hier brauchen unsere Freunde und Nachbarn Menschen, die wie Kaleb einen anderen Geist haben, nämlich den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Sie brauchen uns. Und diesen Geist der Liebe, den sehen wir auch bei Mose. Und das muss ich zum Schluss noch ein kleines bisschen mit euch entfalten. Mose erweist sich hier als jemand, der das Herz Gottes kennt Und er kennt das deswegen, weil er sein Freund ist. Weil er mit ihm schon durch dick und dünn gegangen ist. Mose war treu an Gottes Seite und dabei nicht nur ein treuer Knecht und Auftragnehmer, sondern tatsächlich ein Freund. Und genau das hat Jesus auf den Punkt gebracht, kurz bevor er gestorben ist. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern in Johannes 15, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Johannes 15, Vers 15, denn ein Knecht führt nur Befehle aus. Ich aber nenne euch ab heute Freunde, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich weiß. Ihr wisst, was ich auf dem Herzen habe, sagt Jesus. Und genau so jemand war Mose. Wenn er nur Knecht gewesen wäre, dann hätte er gesagt, okay Gott, schick die Seuche los und wir beiden machen einen coolen Neuanfang. Aber er war ein Freund, ein Mann nach dem Herzen Gottes und voller Liebe für sein Volk und hat sich so erwiesen als genau dieser Freund. Und so möchte ich euch und möchte ich auch mich selbst ermutigen, werdet Freunde Gottes. Und wenn ihr es schon seid, vertieft die Freundschaft mit Gott. Gott hat genug Diener und Knechte in der Welt, aber wonach er sich wirklich sehnt, sind Freunde. Und das ist es, worum es im Glauben eigentlich geht. Der Rest kommt dann von ganz alleine nach. Wenn Freunde Gottes hier durch die Gemeinde und durch die Welt laufen, dann wird sich diese Welt verändern. Dann können wir Gott auch herausfordern. Ich habe diesen Menschen von dir erzählt, jetzt stell dich zu deinem Wort und zeige, dass das, was du immer wieder über die Liebe erzählst, auch die Wahrheit ist. In dem Psalm lesen wir an vielen Stellen davon. Mein Freund Gott, zeig dich. Mein Freund, tu etwas. Mein Freund, bring Freude und Kraft hier rein. So sprechen die Psalmschreiber mit Gott. Und genau das wünscht sich er. Viel mehr Freunde und viel weniger Diener und Knechte. Und so wünsche ich uns, dass wir dieses Angebot Gottes zur Freundschaft annehmen können. Sie nicht nur oberflächlich führen, mit vielleicht mal einer Karte zu Weihnachten, zum Muttertag oder Geburtstag, einem Telefonat pro Jahr oder einem Gebet, sondern im lebendigen Miteinander unter uns und vor allem im lebendigen Miteinander mit unserem Gott und Freund im Himmel. Gottes Segen auf diesem Weg. Amen.